Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Ich bin hier bei Professor Laurent Hägeli am Kantonsspital Aarau. Er ist Kardiologe. Vorhin auf dem Weg hierhin habe ich mich gefragt, ist der eigene Herzschlag für einen Kardiologen etwas, was man besonders aufmerksam beobachtet, oder schenkt man dem gar keine Beachtung? Nimmt man seinen Puls als Kardiologe?
Der Schlag vom Herzen, mit dem befasst sich der Kardiologe, der Herzspezialist. Und so wie die übrige Menschheit auch, ist es am besten, wenn man es unbemerkt hat, dass man es gar nicht spürt. Aber der Puls ist unser tägliches Geschäft oder auch von mir als Kardiologe, der spezialisiert ist in Rhythmusstörungen, wo die Patienten kommen wegen zu schnellem Puls oder zu langsamem Puls oder Auswirkungen von diesem. Die kommen mit den Beschwerden zu uns und dann schaut man, und das beunruhigt. Sobald man den Puls, sich mit dem Puls befasst, dann ist schon etwas nicht in Ordnung eigentlich. Ist es Angst? Oder ist es Unruhe? Oder ist wieder etwas dahinter?
Also das heißt, Sie haben das nicht mit sich selbst?
Ja, in den meisten Fällen nicht. Genau.
Wenn Sie sagen, der Kardiologe befasst sich mit den Störungen, sind Sie also quasi ein Störungsdienst? Kann man das so sagen?
Ja, wir sind so wie der Kanalarbeiter, wenn die Abwasserversorgung verstopft ist, gibt es dort Spezialisten in der Kardiologie, die schauen, dass das Blut wieder fließt in Gefäßen. Und bei uns, wenn etwas nicht stimmt, bekommen wir auch die Anrufe. Und die Patienten, die kommen zu uns notfallmäßig oder überwiesen vom Hausarzt mit dem Verdacht, dass etwas nicht stimmt am Herzen. Oder sie rufen uns an und sind beunruhigt, wenn sie schon in der Behandlung sind, in Betreuung sind.
Und gibt es auch Anrufe von Menschen, die einfach so beunruhigt sind, ohne Vorgeschichte?
Ja, für uns ist die Seele im Herzen.
Wenn Sie sagen für uns, meinen Sie
für uns
alle?
Menschen oder für mich oder für den Kardiologen. Auf alle Fälle ist das Herz sehr wichtig. Und es schwingt mit der Psyche, schwingt es mit. Man hat schneller einen Herzpuls, wenn man verliebt ist oder wenn man Angst hat. Der geht hoch und runter. Und deshalb ist es wichtig. Und die Patienten, die können das nicht immer unterscheiden, ob das jetzt von der Psyche kommt oder ob das eine Herzerkrankung sein kann, die lebensbedrohlich ist.
Wie helfen Sie diesen Menschen, die das nicht unterscheiden können, es zu unterscheiden?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder, der mit einem Problem kommt, dass er von uns ernst genommen wird, dass wir ihn mal ernst nehmen. Auch wenn er spürt es, für ihn ist es existent und wir hören ihm zu, wir stellen ihm Fragen, aber vor allem wir hören ihm zu. Und viele Patienten, die aus Angst kommen oder dass es schlimmer wird oder dass es zurückkommt, die Erkrankung, hilft das aktive Zuhören. Die sind dann schon beruhigt und man merkt dann, ob die Patienten noch mehr brauchen oder nicht. Natürlich, wenn Patienten gewisse Zeichen haben in ihrer Schilderung oder Beschwerden haben, dass es etwas Grundlegendes sein kann, eine Herzerkrankung, machen wir Zusatzuntersuchungen. Wir haben Ultraschall, sogenannte nicht-invasive Untersuchungen am Herzen oder invasive Untersuchungen, und verschiedene Spezialisten im ganzen Team der Kardiologie, die verschiedene Methoden abdecken. Und im Team dann zusammen finden wir heraus, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht.
Kann man eine Prozentzahl nennen von Menschen, die aus rein psychischen Gründen Angst haben um ihr Herz?
Das ist schwierig. Ich kann keine Prozentzahl sagen, aber es sind sicher viele Patienten. Und es sind viele Patienten, die einmal etwas hatten am Herz, haben Angst, dass es wieder kommt. Und das dann zu unterscheiden, ist nicht einfach. Und da sind wir da als Ärzte, sie ernst zu nehmen. Und zum Teil auch, wenn keine ernsthafte Erkrankung vorliegt oder kein Rezidiv dafür vorliegt, dass wir mit ihnen Aufbautraining besprechen, eine Rehabilitation, wo sie unter Aufsicht von Ärzten und Psychologen wieder Vertrauen gewinnen in ihren Körper und diese Angst ablegen. Aber es ist ganz normal, ein Patient, der einen Herzinfarkt hatte, spätestens wenn er auf die Notfallstation kommt und sieht, wie die Ärzte reagieren, bekommt er auch Angst. Und das muss er wieder loswerden. Mit dem muss er verarbeiten. Jeder Mensch verarbeitet das anders.
Haben Sie so etwas wie einen Blick entwickelt, um sofort zu sehen, ob ein ernsthaftes Problem vorliegt oder ein Angstproblem?
Ich glaube, mit jeder Arzt mit der Zeit hat mit der Zeit, mit der Erfahrung, Patienten gesehen hat, spürt nach wenigen Sekunden, ob etwas Grundlegendes da ist oder nicht. Und ja, ich glaube, im Gespräch findet man das sehr schnell raus.
Gibt es eine Standardfrage, die Sie stellen?
Wie geht es Ihnen? Die Patienten kommen ja, weil es ihnen nicht gut geht. Und sie sollen mit ihren Worten schildern, was sie haben.
Die Frage, wie geht es Ihnen, ist ja eine Floskel, eine Smalltalk-Floskel.
Eine offene Frage, ja.
Und wenn Sie sich jetzt privat bewegen und diese Frage stellen, ist das manchmal auch Smalltalk oder nie oder immer?
Ich glaube, es ist beides. Wenn man sich interessiert für die Mitmenschen, dann stellt man Fragen und es ist einem wichtig, wie es ihm geht. Die Frage, die direkte Frage ist, wie geht es Ihnen?
Dann mache ich das jetzt gleich
mal. In Englisch, ich habe lange in Kanada gelebt, heißt How are you? Und das ist eine Floskel natürlich, aber es ist auch offen.
Wie geht es denn Ihnen, Herr Hageli?
Mir geht es gut, soweit, ja. Danke. Das Jahr hat begonnen, wir hatten einen kurzen Unterbruch, hatten freie Zeit. Wir sind uns wieder am Einpendeln, am Alltag.
Ja. Was braucht es, damit es Ihnen gut geht?
Ja, ich glaube, das ist eine offene Frage von Ihnen, braucht viel ganz verschiedene Antworten dazu. Ich glaube, eine gute Beziehung zu Partnerin, Familie, die da ist, die gesund ist, Gesundheit, eigene Gesundheit, Gesundheit der Angehörigen, sind auch Voraussetzungen, dass es einem gut geht und ein erfülltes Leben hat und auch eine Arbeit hat, die einem zu erfüllt und zufrieden macht.
Sind diese Dinge, die Sie aufzählen, nicht nur der guten Laune zuträglich, sondern auch der Gesundheit des Herzens?
Auf alle Fälle sind diese Faktoren, diese weichen Faktoren extrem wichtig für die Gesundheit überhaupt und auch die Gesundheit vom Herzen.
Also eine Beziehung ist quasi Prophylaxe.
Ist gute Prophylaxe, ja. Gut investiert.
Und ist das auch etwas, was Sie dann den Patientinnen und Patienten auch nahelegen, die Beziehungspflege, wenn Sie sehen, da ist das Herz fragil?
Es ist wichtig, das zu erkennen, ob Sie eine gute Beziehung haben oder wie Ihr soziales Leben aussieht, um Background-Informationen zu haben zu diesen Patienten, was er braucht, was ihm fehlt, ob die Krankheitsbewältigung erfolgreich sein wird, ob die Betreuung, das Prozedere umsetzbar ist für diesen Patienten. Und dass er nach dem Herzinfarkt auf sich schaut, auf sein Wohlergehen, etwas macht, das ihm Freude macht. Und Stress, natürlich Stress hat jeder und bleibt auch nach einem Herzinfarkt, aber es gibt auch schlechten Stress, den man reduzieren sollte. Aber es ist einfacher gesagt als gemacht.
Ja, ich denke auch, der Aufbau eines gesunden Beziehungsnetzes ist eine hochkomplexe Sache. Mhm. Und wenn jemand das nicht hat, und schon seit langem nicht hat, dann ist es wahrscheinlich sehr schwierig als Empfehlung, oder?
Das kann man nicht rezeptieren, auf einmal ein Rezept schreiben und dem Patienten mitgeben. Das ist nicht einfach, nein.
Was können Sie denn dann machen, wenn Sie jemanden animieren möchten, sich mit anderen Herzen zu verbinden?
Ich glaube, das Erste ist, dass man als Arzt eine gute Beziehung aufbaut zum Patienten. Das hilft ihm in seiner Bewältigung der Krankheit und Weg zur Verbesserung, dass er eine gute Beziehung hat zum Arzt. Und das kommt ja, das ist geht in beide Richtungen, dass er Vertrauen schöpft in Arzt. Diese Beziehung kann man ihm offerieren. Nicht mit jedem Patienten kann man eine gute Beziehung haben. Es gibt, das ist auch etwas Persönliches. Und die Patienten sind frei, den Arzt auszuwählen. Aber ich glaube, das kann man ihnen offerieren, indem man auch im Gespräch den Patienten ernst nimmt. Wenn der Patient spürt sofort, innerhalb von ersten Sekunden, ob das Gegenüber, der Arzt, ihn ernst nehmen wird oder ernst nimmt und fasst Vertrauen. Und das ist die Basis für jede Therapie.
Also das Gelingen der Therapie ist abhängig davon, wie
ich denke, ja,
seriös der Arzt am Menschen gegenüber interessiert ist.
Ja, wenn er sich nicht interessiert ist am Menschen, wenn es ein Organ ist, das vorbeikommt oder eine Nummer, wird es schwieriger. Ja.
Würden Sie von sich sagen, dass Sie sehr interessiert sind an den Menschen?
Ich hoffe es sehr. Ich gebe mir Mühe, dass ich das mache. Ich bin interessiert an die verschiedenen Menschen, Patienten, die wir sehen. Das macht auch unsere Arbeit interessant und sehr vielfältig und sehr wertvoll. Für das haben wir uns auch entschieden, das zu machen, oder ich jedenfalls. Und ich glaube, nicht jeder Tageszeit, Laune ist man gleich gut in dem, aber es ist eine Aufgabe, die wir haben.
War das für Sie schon immer so, dass Sie interessiert waren an Ihren Mitmenschen?
Ich glaube schon, ja. Ich bin interessiert an den Mitmenschen, ja.
Wo ist für Sie die Entscheidung zur Kardiologie gefallen?
Als zuerst ist die Entscheidung gefallen, Medizin zu studieren. Das war mit, ich glaube, das war so ein Teenageralter, so 14 Jahren, Medizin zu studieren und dann mit Medizin während dem Studium, dass man sich dann im zweiten, dritten Jahr für eine Doktorarbeit entschließen musste oder konnte, hatte ich mich für Herz interessiert und entschlossen. Da habe ich gesagt, ich will Kardiologe werden und deshalb mache ich eine Doktorarbeit beim Kardiologen. Und so bin ich dann reingekommen. Ich war immer zufrieden mit dieser Entscheidung.
Gab es irgendeinen Auslöser für die Entscheidung?
Diese Vorlesungen hatten wir von verschiedenen Organen. Das Herz war faszinierend, weil der Pulsschlag, die elektrische Aktivität vom Herz, wie das funktioniert, man kann das alles verstehen. Und es macht alles einen Sinn, warum und wie es funktioniert. Und es fasziniert einen, dass das von Anfang bis Schluss, von Geburt, schon als Embryo beginnt, das Herz zu schlagen. Das Leben beginnt mit dem ersten Herzschlag und endet mit dem letzten Herzschlag. Und die verschiedenen Facetten von dem und in die Tiefe zu gehen, EKG, elektrische Herzstromkurve, das zu verstehen, ja, das hat einen gefesselt.
Und die Entscheidung zur Medizin als Teenager?
Ich glaube, das kam von zu Hause. Mein Vater ist Arzt, Hausarzt. Und das hat sicher diese Entscheidung mit beeinflusst. Was die Eltern machen, beeinflussen die Kinder. Und ich habe das war sehr präsent auch zu Hause. Der Beruf vom Vater, eingefleischter Hausarzt, immer verfügbar, die Patienten, das hat einem geprägt.
Woran merke ich das mit meinem Herzen, was nicht stimmt? Was ist ein untrügliches Alarmsignal, bei dem ich sagen muss, jetzt schnell zu Hageli?
Wenn Sie Schmerzen bekommen in der Brust oder enge Gefühl in der Brust mit Ausstrahlung in Arm oder in Arm, das nicht weggeht, das in Ruhe da ist, bei Anstrengung kommt und in Ruhe wieder weggeht, dann kann das sein, dass das ein Zeichen ist einer Minderperfusion, einer Unterversorgung des Herzmuskels mit Blut. Oder wenn Sie plötzlich schnellen Herzschlag haben, in Ruhe, ohne Grund, ohne Emotion, ohne körperliche Anstrengung, könnte es eine Rhythmusstörung sein, ein elektrischer Kurzschluss im Herzen. Oder wenn sie über Schwindelattacken oder Ohnmachtsanfälle gestört sind, könnte das auch ein zu schneller Puls sein oder zu langsamer Puls. Oder sie haben Atemnot bei Anstrengungen plötzlich. Sie haben ein schwaches Herz. Das sind so Zeichen, die einen zum Herzspezialisten führen sollten.
Das ist jetzt die Antwort, die Sie mir als Mann gegeben haben. Würden Sie einer Frau andere Antworten geben?
Die Frau ist schwieriger. Die Frau ist komplexer. Nein, die Frau hat bei gleichen Erkrankungen am Herzen zum Teil etwas andere Beschwerden. Eher im Bauch oder atypischer, wir sagen das dem atypischer. Das ist eher im Oberbauch oder mehr in Ruhe. Und es zeigt sich nicht so verpannt. Es wird häufig unterschätzt. Eine Frau, verschiedene Gründe, kommt vielleicht etwas später zum Kardiologen.
Manchmal zu spät?
Ja.
Weil es verkannt wird?
Ja.
Müsste man da nicht Aufklärungsarbeit leisten und sagen, liebe Menschen, das mit dem Schmerzen im Arm gilt hauptsächlich für Männer?
Machen wir, gibt es immer mehr. Frauenmedizin, viele Untersuchungen gibt es mehr, die darauf achten, dass man auch die Frauen gut repräsentiert hat in diesen Untersuchungen, ihre Beschwerden, auch wie sie ansprechen auf Medikamente, weil der Metabolismus aufgrund der Hormone etwas anders ist, die Dosierungen anders sind. Das in den letzten 10 Jahren wird dem viel mehr Beachtung geschenkt. Und es gibt auch mehr, es gibt auch so Unterdisziplinen, Kardiologie für die Frau oder Spezialisten, ja.
Jetzt gibt es Frauen ja schon etwas länger als 10 Jahre. Worauf führen Sie es zurück, dass das eine neue Strömung ist in der Medizin?
Ja, Medizin, Ärzte früher Männer dominiert waren. Früher gingen, dass eine Frau an die Fakultät ging, an die Universität ging, 2 Generationen vor mir, das war eine Ausnahme, eine von 200. Und als ich begonnen hatte, Medizin, da war es 50-50, jetzt sind es 70% Frauen. Und in der Kardiologie, das war früher auch, vor 20 Jahren war das noch eine Männerdomäne, jetzt sind auch Assistenzärzte, Oberärzte, fast 50% oder über 50% sind Frauen. Und das beeinflusst natürlich auch, wie wir denken, wie wir forschen. Früher war es männerdominierte Disziplin und ja.
Also das heißt auch, dass wenn Männer sich mit einem Gebiet beschäftigen, dass sie dann sich mit sich selbst beschäftigen?
Sich in mit erster sich Linie. Selbst oder vielleicht denken, es gibt keine Unterschiede.
Sie haben die Frage möglicherweise schon beantwortet. Ist Minderperfusion, ist das ein anderes Wort für Herzinfarkt oder was ist ein Herzinfarkt?
Okay, was ist ein Herzinfarkt, was ist Minderperfusion? Herzinfarkt ist, wenn das Gefäß, welches Blut mit Sauerstoff zum Herzmuskel, wenn der Blutzufuhr komplett 100% abgeschnitten ist, wenn es keine Blutzufuhr mehr gibt. Von einer Sekunde auf die andere führt ein Blutgerinnsel zur Verstopfung von dem Kanal, vom Blutkanal zum Herzmuskel. Das führt von normalem Blutfluss auf null Blutfluss zum Herzinfarkt, zum plötzlichen Herzschmerz. Und wenn die Blutzufuhr nach 10, 15 Minuten nicht wiederhergestellt wird, führt das zum Untergang von Muskelzellen, zum Herzinfarkt.
Das ist ja doch relativ viel Zeit.
10, 15 Minuten?
Ja.
Wenn man zu Hause ist und nicht reagiert, dann sind diese 10, 15 Minuten schnell vorüber.
Ja, aber wenn man reagiert und der Rettungswagen schnell da ist.
Dann ist man innerhalb von einer halben bis ganzen Stunde in einem spezialisierten Zentrum in der Schweiz, wo man diese Blutzufuhr mit modernsten Methoden, mit Kathetern, Ballondilatationen wieder herstellen kann. Und eine Minderperfusion ist, wenn dieser Kanal, dieses Blutgefäß noch Blut führt, aber nicht zu 100%, einfach etwas weniger. In Ruhe hat man noch genügend Sauerstoff im Herzmuskel, noch keine Schmerzen. Wenn man sich anstrengt, wenn der Puls hochgeht, dann fehlt die Zufuhr, ist die zu gering. Und dann spürt man das als Angina pectoris. Und dann kommt der Schmerz, der gleiche, ähnliche Schmerz wie beim Herzinfarkt. Aber der verschwindet wieder, wenn man wieder zur Ruhe kommt. Weil dann reicht die Blutzufuhr wieder.
Sie haben vorhin das Reagieren angesprochen. Was ist denn das richtige Reagieren? Einfach sofort den Rettungswagen rufen?
Ja, sofort den Rettungswagen rufen, 144, und schildern, was man hat. Und dann kommt die Ambulanz mit Blaulicht und bringt den Patienten zur nächsten Notfallstation.
Was können die RettungssanitäterInnen machen?
Die Rettungssanitäter können auch zu Hause ein EKG machen.
Ja.
Und können dort schon die Diagnose stellen für einen Herzinfarkt oder einen Verdacht. Sie können das hier im Aargau, machen Sie das zu Hause beim Patienten und übermitteln das ins Spital zum Herzspezialisten. Wir sehen das auf dem Handy heutzutage sehr schnell. Und können dann schon die Vorkehrungen treffen und das bestätigen, das ist ein Herzinfarkt. Und das Notfallteam kommt in der Nacht ins Spital, bereitet alles vor, damit der Patient, wenn er dann da ist, dieses Herzkranzgefäß mit dem Katheter sofort wieder eröffnet werden kann, damit kein bleibender Schaden entsteht.
Und für das Team des Rettungswagens heißt das dann, möglichst schnell einpacken und los?
Möglichst schnell einpacken, Patienten möglichst schnell überwachen, wie der Blutdruck ist, wie der Puls ist, wie der Sauerstoffgehalt ist im Blut. Und ihn auch so vorbereiten, dass wenn ein Herzstillstand passieren kann, das kann zu jeder Moment dann passieren, ein Herzstillstand durch Kammerflimmern, dass der Patient reanimiert, wiederbelebt werden kann.
Und wie stehen die Chancen, wenn ich sofort anrufe?
Gut, besser, als wenn Sie nicht anrufen. Dann sind Sie, sobald sie ins Spital sind die großen Risiken hinter ihnen.
Vielleicht kann man die Frage umgekehrt stellen. Wie viele Menschen müssten nicht sterben, wenn sie alle rechtzeitig anriefen?
Ich glaube, wenn man nicht anruft, ist die 50%. 50% Chance, dass man, bevor man ins Spital kommt, verstirbt. Diese Chance ist näher bei 50%. Wenn man nicht rechtzeitig anruft.
Und rechtzeitig heißt sofort?
Sofort. Lieber einmal zu viel anrufen, einmal zu viel ins Spital kommen.
Kommen wir zurück zu Ihnen und Ihrem Herzen.
Ja.
Was bringt Ihr Herz außer Takt?
Was bringt mein Herz außer Takt? Wenn ich mich aufrege oder wenn ich auf den Zug springen muss am Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe und am Abend noch den Zug erreichen will.
Worüber haben Sie sich zuletzt aufgeregt?
Das ist eine gute Frage. Es gibt immer wieder Sachen, die einem aufregen, kleine Sachen, aber die vergisst man wieder.
Was war das letzte Große?
Im Moment haben wir sehr hohen Kostendruck im Gesundheitswesen. Einen hohen Kostendruck, und der nicht kleiner wird durch die Rahmenbedingungen. Und da gibt es immer wieder Situationen, wenn man Chefarzt ist, und Verantwortung hat für ein ganzes Budget, das ist für die ganze Abteilung im Spital, dass wir wirtschaftlich sind, dass wir uns aufregen wegen neuen Situationen, die wir bewältigen müssen.
Muss ein Spital wirtschaftlich sein?
Laut aktueller Situation, wo wir uns befinden jetzt in der Politik in der Schweiz, müssen die Spitäler hier im Aargau, die Kantonsspitäler in der Schweiz, die Spitäler müssen sich selber finanzieren können. Sie müssen aus den Erträgen, die sie generieren, müssen sie den Betrieb finanzieren können, aber auch die Investitionen für die Zukunft refinanzieren können. Und es ist eigentlich extrem schwierig, das zu erreichen, unmöglich. Und es ist auch eine sehr schwierige Frage, weil Gesundheit ist ein Gut, das wir in der Schweiz hochhalten und wofür wir sehr viel einsetzen. Und Gesundheit ist nicht ein normales Geschäft. Man will ja nicht krank sein und ins Spital gehen müssen. Trotzdem wird von den Spitälern, von Politikern gefordert, dass wir rentabel sind, dass wir pro Jahr gegen 10% Gewinn machen müssen, was eigentlich sehr, sehr schwierig zu erreichen ist in der aktuellen Situation. Die Tarife sind seit 20 Jahren die gleichen. Der Fortschritt hat zugenommen, die Medizin hat zugenommen, die Erwartungen haben zugenommen, die Bevölkerung hat zugenommen, die Lebenserwartung. Man kann nicht das Gleiche zum gleichen Preis haben.
Das heißt, hier im KSA wird ja seit längerem groß gebaut. Das ist alles aus der eigenen Tasche.
Ja, das müssen wir aus eigener Tasche finanzieren. Und das ist so in der Verwaltung bei uns, in der Leitung ist das ein großes Thema, wie wir das erreichen.
Was wäre das bessere System politisch?
Bin nicht Magier und habe kein Rezept, dass wir das einfach so lösen können. Es ist ein sehr komplexes System und viele kluge Köpfe suchen da nach guten Lösungen. Aber es gibt da verschiedene Zeithorizonte. Es gibt Politiker, die entscheiden, die kurzfristige Ziele haben. Es gibt Patienten, es gibt verschiedene Krankenversicherer, verschiedene Interessen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Lösung haben, die den Patienten zugutekommt und dass jeder in der Schweiz einen Standard hat oder der Standard auch in Zukunft gewährleistet werden kann, dass jeder eine gute Grundversorgung behalten kann und die zeitnah erhält.
Aber das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Krankenkassenprämien immer weiter steigen werden?
Mit dem gleichen System werden sie normalerweise weiter steigen, ja. Und man definiert Kostentreiber, aber wir haben auch durch die Gesundheitsversorgung der Schweiz, ist eines der besten der Schweiz, der Welt, haben wir viel Gewinn davon. Viele Leute haben sehr gute Versorgung, werden wieder gesund, haben Krebserkrankungen, werden wieder gesund. Sehr viel ist möglich geworden. Und diesen Preis müssen wir auch bezahlen. Die Frage ist, wie das verteilt ist, was ist nötig, was ist unnötig. Ich glaube, da muss auch eine Diskussion gesellschaftlich geführt werden.
Was wäre Ihr Beitrag zu dieser Diskussion mit all Ihren Erfahrungen?
Ich glaube, unser Beitrag als Ärzte, wir sind keine Politiker, wir befassen uns mit dem Patienten und wir versuchen für den Patienten dann, wenn er bei uns ist, bestmögliche Medizin zu machen, die für ihn gut ist.
Aber kann man die Medizin aus dem Kontext der Politik herauslösen? Es ist offenbar hochpolitisch,
was Sie arbeiten. Wir sind nicht Politiker, wir sind nicht Ökonomen und wir verwalten nicht das Vermögen für die Gesundheitsversorgung, sondern wir müssen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, haushälterisch umgehen natürlich und nicht unnötige Untersuchungen durchführen, da ist unsere Verantwortung, oder unnötige Erwartungen an Untersuchungen wecken, die nur Kosten treiben, sondern diese Ressourcen, diese finanziellen Ressourcen gut einsetzen können. Aber wir Ärzte sind auch an der Front, wir sind nicht die entscheiden, welche Leistungen vergütet werden, welche nicht. Das ist eine Entscheidung, die am runden Tisch getroffen wird mit verschiedenen Entscheidungsträgern, mit verschiedenen Interessen.
Kommen wir nochmals zurück zur persönlichen Prophylaxe. Was kann ich im Alltag tun, um ein möglichst gesundes Herz zu haben?
Ich glaube, wenn Sie ein gesundes Leben führen wollen, beste Prophylaxe ist es, essen Sie gesund. Das heißt, Sie essen mehrere Mahlzeiten, mehr am morgens und mittags als abends. Und sogenannte mediterrane Diät, so wie die Südfranzosen oder Italiener, viel Gemüse, Früchte, pflanzliche Öle, 1 bis 2 Mal Fleisch in der Woche und nicht mehr. Sie bewegen sich, mehrmals in der Woche, sodass sie etwas aus der Puste kommen. Das ist schon sehr gut, wenn sie 3-4 Mal in der Woche eine halbe Stunde spazieren gehen. Halbe Stunde machen sie schon sehr viel für ihre Gesundheit. Sie pflegen die Beziehung, die Freunde, die Familie, ihr Umfeld. Sie gehen regelmäßig zum Hausarzt, lassen sich beim Hausarzt oder in der Apotheke den Blutdruck messen, im gewissen Alter. Und die Blutfette im Blut beim Hausarzt, dass die, wenn die erhöht sind, dass man die behandeln kann, dass es nicht zu einer Verkalkung kommt von den Herzkranzgefäßen, Arteriosklerose und diese Minderperfusion. Und da machen sie schon sehr, sehr viel für ihre Gesundheit. Das Gewicht, wenn das Gewicht in der Norm nicht zu viel ist, zu schauen, dass das Gewicht nicht zunimmt, dass es wieder abnimmt nach den Festtagen.
Ich habe eine These und ich möchte, dass Sie als Kardiologe sie beurteilen. Mhm. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit Tagesnachrichten in der Form, wie wir sie uns zumuten, nämlich in Echtzeit, also die News-Apps, die kann man ja so einstellen, dass Breaking News sofort auf dem Handy eintreffen. Und das ist ja etwas, was ständig konsumiert wird. Ich glaube, dass das einen sehr negativen Einfluss auf unser Nervensystem und somit auch auf unser Herz hat. Ihre Meinung?
Kann ich Ihnen zustimmen, ja. Kann ich Ihnen ganz zustimmen. So, das ist dieses Disruptive, das Störende. Wir werden ständig unterbrochen durch etwas. Wir denken, wir verpassen etwas, wenn wir keine Meldungen bekommen. Wir checken ständig die E-Mails online. Ich glaube nicht, dass das ein gesundes die Gesundheit unterstützt. Nein. Ich bin immer skeptisch, wenn Leute ihre E-Mails auf die Smartwatch umleiten und dann noch dort gestört werden. Ich bin froh, wenn ich mal nicht gestört werde und das Telefon nicht konsultieren muss. Ich glaube, das führt zu Ruhe. Und Erholung, die braucht es auch.
Was ist denn die kardiologisch unbedenkliche E-Mail-Check-Frequenz?
Aha, das muss jeder selber für sich herausfinden. Die E-Mails-Checken macht süchtig. Wenn man das Gefühl hat, man wird wach am Morgen und das Erste ist, man checkt die E-Mails, dann ist es sicher nicht gut.
Also das Gefühl ist ja, ich muss die E-Mails checken.
Ja, das ist schon nicht gut.
Ja. Okay, soweit
davon muss man wegkommen.
Soweit bin ich schon seit langem. Was kann ich tun, um da wegzukommen davon?
Sie sollten so versuchen, das wegzulegen und die Zeit messen, wie lange Sie das aushalten, dass Sie diese Zeiten vielleicht verlängern und schauen, was Sie verpassen danach.
Also ein klassisches Detox-Programm.
Vielleicht, ja. So.
Ich habe bereits, ich bin jetzt auf Ihr Lob aus, ich habe bereits ein Programm installiert auf meinem Computer, das den Zugang zum Internet trennt. Ich bin nur morgens eine Stunde online und mittags eine halbe und nachmittags eineinhalb. Und sonst kann ich mit dem Computer nicht ins Internet. Gute Maßnahme? Kardiologisch?
Das ist super Maßnahme.
Aber Sie raten mir, das noch weiter zu verknappen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nein, ich glaube, das sind schon sehr gut damit. Verglichen mit anderen Menschen, die ständig online sind und diese Smartwatch am Handgelenk haben, sind sie doch so, sind schon sehr gut dran.
Also das Unterbrochenwerden ist kardiologisch schlecht?
Also ich habe keine Untersuchung dazu. Wissenschaftliche, aber das ist sicher nicht gut für die Gesundheit. Schon nun für die mentale Gesundheit nicht und fürs Herz auch nicht.
Was ist wichtiger fürs Herz, die mentale oder die physische Gesundheit?
Beides. Und diese Wechselwirkung. Wie gesagt, Leute mit einer Herzerkrankung oder einem Herzinfarkt, die beeinträchtigt ihre mentale Gesundheit auch. Und umgekehrt eine mentale Beeinträchtigung oder die Gesundheit, die nicht intakt ist mental, wird eine Herzerkrankung negativ beeinflussen.
Also würden Sie sagen, jemand, der am Herzen krank ist, ist auch am Herzen krank?
Ja, das Herz ist Teil Teil des Körpers, Teil der Psyche.
Inwiefern denn? Es ist ja doch bemerkenswert, dass ein wissenschaftlich faktenorientierter Mensch in die Spiritualität tritt und von der Seele spricht, auch im Zusammenhang mit dem Herzen. Also wie stark ist das für Sie mehr als ein Muskel?
Im Mittelalter war das Herz, durfte man das Herz gar nicht antasten. Oder bis vor, ich glaube, bis vom Anfang vom letzten Jahrhundert war das ein No-Go, am Herzen etwas zu machen. Weil das die Seele war, der Sitz der Seele. Natürlich ist die Seele für den Neurologen oder den Hirnspezialisten, der wird das mehr oben im Kopf lokalisieren. Aber das kann man nicht trennen. Körper und Seele kann man gar nicht trennen. Wir sind untrennbar. Wenn wir etwas spüren, spüren wir das physisch, aber auch psychisch. Und der Muskel, also der Herzschlag, der geht höher, der geht runter. Und auch es gibt auch eine Verbindung zwischen Hirn und Herz, die noch wenig erforscht ist. Es gibt Patienten, die haben Hirnerkrankungen oder einen Hirnschlag und das hat Auswirkungen auf das Herz, auf den Herzpuls, auf die Herzfunktion. Und es gibt auch so das Krankheitsbild des gebrochenen Herzens. Kennen Sie sicher auch. Jemand, der durch ein negatives Erlebnis, oder kann auch ein positives Erlebnis sein, ein sehr starkes, einschneidendes Erlebnis. Es kann eine Trennung sein, eine Trauer. Oder auch ein positives Erlebnis, eine Geburt oder ein Jackpot-Gewinn im Casino kann zu einem Bild führen, zu einem momentanen Bild führen von einem Herzinfarkt. Der Herzmuskel reagiert, er wird schwächer, in gewissen Regionen vom Herzen wird schwächer. Im EKG gibt es Veränderungen, der Patient hat Schmerzen, kommt auf den Notfall und es sieht aus wie ein Herzinfarkt.
Hat er nur im Lotto gewonnen.
Dabei hat er vielleicht nur im Lotto gewonnen. Aber es ist in einer instabilen Phase. Das Herz ist nicht gesund. Man sieht das. Man kann das auch untersuchen und nachweisen, objektivieren. Und er ist gefährdet, der Patient, an seinem Leben. Und er muss überwacht werden auf einer Überwachungsstation. Und es braucht mehrere Tage bis wenige Wochen, bis sich das erholt. Aber er kann sich komplett erholen.
Sie haben die Trennung angesprochen. Was würden Sie jemandem, der die Beziehung beenden möchte, raten im Sinne der Herzschonung? Also wenn das jetzt unvermeidlich wird und man das machen muss und will, aber den Partner schonen möchte und sich selbst, jetzt gerade in medizinischer Hinsicht?
Ja, eine Trennung ist immer schwierig für beide Seiten und er muss das so herzgesundheitsschonend machen wie möglich.
Das heißt?
Ja.
Wie würden Sie das machen?
Ich glaube, das ist sehr individuell, wie man das macht. Es ist wichtig, dass man das in Respekt und in Ehrlichkeit macht. Oder? Und das wird den Partner und sich selber immer schmerzen. Und im Zweifel ziehen Sie den Kardiologen hinzu.
Sollte ich Bedarf haben, würde ich mich melden.
Genau.
Herr Professor Hagelid, das war ein äußerst heiteres, lehrreiches und interessantes Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich und meine Hörerinnen und Hörer.
Vielen Dank, Herr Mayer. Vielen Dank.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertriftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.